Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr heute Morgen da seid bei uns im Gottesdienst. Schön, dass ihr beim Zoom heute dabei seid. Wenn man sich fragt, was ist der Sinn von meinem Leben, dann kann man schnell mal auf den Gedanken kommen, ja, für was lohnt es sich denn, dass ich mein Leben investiere? Was wird letztlich bleiben von meinem Leben? Wenn man ins Universum rausschaut, dann sieht man fast etwas Unendliches. Etwas Zeitloses. Man könnte fast schon versuchen, kurz zu sagen, etwas Ewiges. Und auch wenn man dort aber rausschaut, dann muss man feststellen, auch das ist nicht ewig. Es hat einen Anfang. Jede Sonne, die es im Universum gibt, hat einen Anfang. Und man weiß auch, früher oder später ein Ende. Was man sieht bei uns in der Welt, ist, dass alles, was irgendwo entsteht, auch wieder vergeht. Und jemand, der sehr stark darüber redet, über etwas, das nicht vergeht, das ist der Apostel Johannes. Und wir lesen dazu weiter im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis Vers 17. Der Johannes schrieb da: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Im Jahr 410 nach Christus ist etwas Unbeschreibliches passiert, etwas, das Konsequenzen hat für Jahrhunderte und für Jahrtausende. Rom, die ewige, uneinnehmbare Stadt, wo die ganze damalig bekannte Welt beherrscht hat, ist gefallen. Die Westgoten haben sie erobert und haben sie plündert. Sie haben sie nachher wieder aufgegeben. Rom ist später wieder erobert worden, aber im Jahr 410 ist das ein absolut schockierendes Ereignis gewesen, wo man sich bis vor ein paar Jahren vorher absolut nicht hätte vorstellen können, dass das jemals denkbar ist. Über 1000 Jahre hinweg hat Rom all seine Gegner immer wieder besiegt. Und wenn man damals von der Stadt geredet hat, dann hat man eben nicht die Stadt Zürich gemeint, wenn man in der Agglo von Zürich gewohnt hat, sondern auf der ganzen Welt hat man von Rom gedacht. Es hat damals sogar ein Sprichwort gegeben, alle Wege führen nach Rom. Und gibt es heute noch, das kommt von dort her. Die Römer haben eine enorme Zivilisation aufgebaut, haben einen enormen Technologielevel erreicht. Und noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte später, schon nachdem Rom zum ersten Mal gefallen ist, sind die Römer nur noch ein kleines Dorf gewesen. Das Rom, das mächtige Boote hatte, das Rom, wo Christen verfolgt hat und später den christlichen Glauben angenommen hat. Es war nicht mehr viel in der Lage zu machen. Und es hat auch Christen damals absolut schockiert, dass das passiert ist. Weil man hätte sich das absolut nicht vorstellen können. Und Christen sogar haben sich gefragt, ja, was ist jetzt los? Ist die Endzeit angebrochen? Oder was hat da passieren können? Und in dieser Situation ist ein damals schon sehr bekannter Theologe auftreten, der hat Augustinus geheißen und hat gesagt, schaut, die irdische Stadt ist gefallen, weil sie irdisch ist. Und alles, was irdisch ist, ist vergänglich. Aber wir haben eine irdische Stadt, die nicht Rom ist. Und das ist eigentlich unser Zuhause. Die ist ewig. Und es gibt einen Unterschied zwischen der irdischen Stadt und der himmlischen Stadt. Und an den Werten, die die beiden Städte dafür stehen. Er hat gesagt, in der irdischen Stadt geht es letztlich darum, dass ich mich immer mehr selber liebe und immer mehr von mir selber eingenommen bin. Und in der himmlischen Stadt geht es letztlich darum, dass ich immer mehr Gott liebe und mich immer mehr in eine persönliche Beziehung zu Gott vertiefe. Und das sagt, und das ist der Grund, wieso das eine für ewig hebt und das andere nicht für immer hebt. Etwas, wo wir einfach könnt wissen, sogar grosse Sachen, die entstehen, Sachen, die unbesiegbar scheinen, Institutionen, die so mächtig scheinen und vielleicht einen Moment tatsächlich sind, die werden ganz bestimmt vergehen. Aber Gottes Reich, das bleibt bestehen. Gott gibt uns etwas Ewiges. Und darum sagt Johannes da das erste Mal, haben nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Denn all, was in der Welt ist, ist nicht vom Vater. Das ist das erste Mal eine seltsame Aussage, wenn man sich das anschaut. Weil im Johannesevangelium selber, da sagt Jesus, und Johannes hat das offensichtlich gekannt, weil er hat es aufgeschrieben, dass Jesus sagt, hey, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, dann fragt man sich, Johannes, steht das nicht im Widerspruch zu dem, was Jesus sagt? Sagt nicht Jesus, komm zu ihm, glaub an ihn und du hast ewiges Leben. Und der Johannes wäre absolut einverstanden mit der Aussage, komm zu Jesus und in Jesus hast du ewiges Leben. Weil Jesus ist der, der für die Schuld der Welt am Kreuz gestorben ist und noch auferstanden ist. Der Einzige, der den Zyklus überwunden hat, von alles, was irgendwann entsteht, wird wieder vergehen. Weil Jesus ist wieder vergangen, aber hat die Vergänglichkeit letztlich überwunden und kann jedem an dieser Unvergänglichkeit Anteil geben, der an ihn glaubt und eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Aber wenn der Johannes da von der Welt redet, dann redet er von dieser Welt, wo es nötig hat, dass der Sohn Gottes für sie stirbt. Also er redet da nicht einfach nur von der Schöpfung, die von Gott geschaffen ist, die von Gott gut geschaffen worden ist. Er sagt nicht, du sollst die von Gott geschaffene Welt verachten, sondern er redet an dem Punkt von einem System am Schluss, wo sich von Gott abgewendet hat. Also nicht Tatsache, dass Johannes beschreibt nicht Tatsache, dass die Schöpfung gut ist, sondern er sagt, das Geschöpf hat sich vom Schöpfer abgewendet und so ist die gute Welt, die von Gott geschaffen worden ist und gut geschaffen worden ist von Gott, ins Verderben gekommen und in die Vergänglichkeit hineingekommen. Wenn Johannes davon redet, habt nicht die Welt lieb, dann sagt er, habt nicht das erste Mal das lieb, was auf dieser Erde ist. Das heisst nicht, dass man seinen Ehepartner nicht so lieben. Das heisst nicht, dass man seine Kinder nicht so lieben. Das heisst nicht, dass man seine Eltern nicht so lieben. Das heisst nicht, dass man sich nicht in einen Fußballclub investieren soll. Das heisst nicht, dass man alle irdische Freude, dass man zu dem ein Nein muss haben. Sondern was es heisst, ist, was sind letztlich meine Prioritäten, die ich im Leben habe. Ist zuerst Gott meine Priorität für mein Leben? Oder ist es mein Vergnügen? Oder ist es meine Karriere? Oder ist es mein Geld? Oder ist es irgendein Hobby? Was ist zuerst Nummer 1 Priorität für dein Leben, für mein Leben? Das ist das, was der Johannes sagt. Ist Gott und seine Sache zuerst meine Priorität? Oder ist mein eigenes Leben, meine eigenen Probleme, meine eigene Sehnsucht, meine eigene Angst zuerst einmal das Problem, wo ich mich darum kümmere? Für was investiere ich mich? Für was investiere ich meine Zeit? Für was investiere ich mein Geld? Für was lebe ich auf der Erde? Und Johannes sagt zuerst einmal, wenn du dich zuerst für Gott investierst, dann zeigst du, dass du selber von Gottes Liebe ergriffen worden bist. Dass Gott dich zuerst verändert hat. Ich möchte dir nicht sagen, was der Johannes da sagt, ist, du musst zuerst einmal dein Leben in Ordnung bringen und dann hat Gott dich lieb. Sondern Johannes sieht es umgekehrt. Wenn Gott in dein Leben kommt, wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn Jesus dir begegnet, dann verändert das dein Leben, sodass letztlich immer wieder Gott führen kommt. Natürlich kann es im Alltag von Christen immer wieder passieren, dass man plötzlich Probleme überkommt, die wichtiger sind und man irgendwo von denen gefangen genommen wird. Und trotzdem ist es am Schluss so, dass wenn man zu Jesus kommt, dass man nachher immer wieder von Jesus auf den richtigen Weg zurückgeführt wird. Die Begegnung mit Jesus, meine persönliche Beziehung zu ihm, verändert mich so, dass ich letztlich am Schluss immer wieder Gott die erste Sache in meinem Leben gebe und nicht dem, was es sonst noch gibt. Alles andere, das ist nicht schlecht. Aber es ist letztlich trotzdem so, dass Jesus einen verändert. Zum Schluss Jesus und seine Sache für mich an erster Stelle steht. Und Johannes sagt einfach, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann verändert das dich. Dann macht dich das letztlich immer mehr zu dem Mensch, der sich ins Reich Gottes investiert. Die Liebe von Gott verändert dich, dass du dich in etwas Ewiges investierst. Was sagt denn der Johannes weiter? Er sagt, wieso sollst du die Welt nicht lieb haben? Da ist die Frage, ja, was meint er dann eben mit Welt? Oder? Offensichtlich eben nicht die von Gott geschaffene Welt. Er sagt nicht, du sollst einen Baum hassen. Er sagt nicht, du sollst alles Irdische verachten. Sondern er sagt, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und stolzes Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also er führt da ganz spezifisch aus, um was es ihm konkret geht. Was meint er mit Welt? Er sagt zuerst einmal, du bist vom Fleisch. Und es ist ganz schön, dass der Johannes da mal alle projiziert hat, was die Bibel unter Lust vom Fleisch versteht. Was gehört dazu und was gehört nicht dazu? Wenn man zuerst einmal von Fleischeslust hört, dann denkt man sicher einfach mal an jegliche Art von Sexualität. Aber die Bibel redet nicht davon, dass jegliche Art von Sexualität schlecht ist, sondern sagt einfach, dass Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe schlecht ist, aber dass sexuelle Lust an und für sich nicht schlecht ist. Im Gegenteil, es gibt viele Verse, die sehr positiv über das reden. Aber es sagt einfach, das hat einen von Gott geschaffenen Rahmen. Und was in diesem Rahmen ist, das ist letztlich gesagt von Gott. Das ist eben nicht etwas, was von dieser Welt ist. Aber mir ist es ganz wichtig, ich möchte das nicht auf Sexualität beschränken. Es geht letztlich einfach bei der Fleischlust um ein Bedürfnis. Ich möchte etwas spüren. Das kann auch genauso zu viel Alkohol sein. Aber es muss Alkohol an und für sich ist nicht schlecht. Es gibt sehr viele Sachen, die nicht schlecht sind, wo es schlicht und einfach aufs Mass drauf ankommt. Und erst ein zu viel oder ein zu wenig in dieser Sache macht es schlecht. Es kann entweder ein zu viel sein oder es kann ein zu wenig sein. Es kann es zu viel sein im Essen. Ein gutes Essen mal mit Freunden ist absolut super. Aber wenn das Essen dein Gott wird und das Essen dein Leben bestimmt und Essen und süchtig bist, dann ist es etwas anderes, dann bist du von dem bestimmt. Oder ganz wenig. Es gibt dann Leute, die gar ins Gegenteil gehen, die essen dann gar nichts mehr. Und immer ein zu viel und ein zu wenig in an und für sich neutralen Sachen ist letztlich etwas, wo mein Gott wird. Wo Gott mein Zentrale wird. Wo das mein Leben bestimmt, wo das zu meinem Lebensinhalt wird. Entweder, dass ich übermäßig viel esse oder dass ich einfach aus einem bestimmten Grund gar nicht mehr esse. Da kommt es wirklich darauf an, wie mache ich das. Auch wenn ich im Geschäft bin, ein Geschäft haben ist überhaupt nichts Schlechtes. Sich gar nicht irgendwo Wirtschaft zu investieren, das ist schlecht, weil die Bibel sagt, man soll für unseren eigenen Lebensunterhalt aufkommen, so weit uns das möglich ist. Oder man kann sich in dem verlieren und zu viel investieren. Und dann ist ja die Frage, wie macht man es? Macht man es auf eine ehrliche Art oder auf eine unehrliche Art? Das sind Sachen, die können wir gut brauchen und die können wir schlecht brauchen. Man kann es auf eine gute Art machen oder schlecht. Es gibt es zu viel und es gibt es zu wenig. Aber dann gibt es Sachen, die sind an und für sich schlecht. Also, man kann auf eine gute Art zum Beispiel geschäften, ohne dass man habgierig ist und man kann viel Geld dabei verdienen. Oder man kann wenig dabei verdienen. Aber zum Beispiel, es gibt Sachen, die sind wirklich einfach schlecht. Also man kann zum Beispiel nie auf eine gute Art und Weise Prostitution betreiben. Es gibt Sachen, die sind an und für sich schlecht. Und die kann man nicht auf eine gute Art betreiben. Das ist etwas, wo die Bibel klar sagt, es gibt Sachen, die neutral sind und dann gibt es Sachen, die an und für sich schlecht sind. Dann je nachdem, wie du mit dem umgehst. Und die Bibel sagt, wenn du Freude in deinem Leben hast, dann ist Gott absolut dafür, sofern du das im Willen von Gott machst. Und gemäß dem Gebot von Gott, dann kannst du dich an dem freuen. Der Salomo sagt im Prediger Kapitel 9, Vers 7 folgendes: So geh nun hin und iss dein Brot mit Freuden und trink dein Wein mit frohem Mut, denn dies, dein Tun, hat Gott schon längst gefallen. Wenn du Gott gefällst, dann kannst du wirklich Freude haben an dem, was auf dieser Welt ist. Und das ist nicht das, was der Johannes mit Welt meint. Sondern es geht letztlich darum, dass man die innerste Erfüllung zuerst von Gott holt und nicht von dem. Und dann kann, wenn man das Gott zuerst ist und Gott einem erfüllt, dann können all die Sachen nachher, wenn man für gute Art braucht, von Gott auch gebraucht werden, damit die Freude an Gott nachher wächst. Und das ist dann auch etwas Ewiges und trägt zu dem Ewigen bei. Und das ist nicht etwas, was der Johannes mit Welt meint. Es ist ganz interessant. Jesus selber war zu seiner Zeit verschroben als einer, der sehr gerne mal ein Glas Wein trinkt. Also es heisst ein Fresser und Weinsäufer, was natürlich übertrieben war. Aber offensichtlich hat er ein gutes Essen und mal Wein ihm zugesagt. Und es ist nicht erstaunlich in diesem Zusammenhang. Sein erstes Wunder ist, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat. Und wohl gesagt, nicht irgendetwas, das du nicht hast können trinken, sondern das Beste, das auf dem Markt war. Das hat nichts mit der Welt zu tun. Das ist nicht das, was die Bibel mit Welt meint. Sondern letztlich, dass ich meine innerste Erfüllung von etwas anderem als von Gott erwarte. Und an diesem Punkt ist es nur erstaunlich. Viele römische Intellektuelle, obwohl das ein undenkbares Ereignis war, dass Rom fällt, haben schon ein paar Jahrhunderte vorher angefangen, Bedenken zu bekommen. Wie kommt das mit Rom? Und haben irgendwo gesehen, unsere Familien zerfallen, unsere Ehen zerfallen, Wir haben noch Berufsarmee, die uns verteidigt, aber sonst ist es ein bisschen scheiter, wie es mit uns steht, bis die Berufsarmee nicht mehr geholfen hat. Und an diesem Punkt, zum Beispiel, hat der Schriftsteller vom 1. Jahrhundert, der Tacitus, ein römischer Schriftsteller, gesagt, also er bewundere die Germanen gegen ihre Sexualität noch im Griff. Und das höhere Sexualideal. Er hat auch noch so angemerkt, früher war das bei uns auch der Fall, als wir uns noch ausgeweitet haben. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt können wir nur noch helfen, dass unsere Armee uns schützt. Und am Schluss ist es vergangen. Und an diesem Punkt sagt dann der Johannes auch, ja, das Erste ist Fleischeslust. Das Zweite ist Augenlust. Also das, ich möchte Sachen haben. Auch das an und für sich ist überhaupt nicht schlecht, dass ich etwas will. Es geht nicht darum, dass du ab her sofort nichts mehr darfst kaufen. Es geht überhaupt nicht darum, dass man das letztlich nicht mehr brauchen darf, was auf dieser Erde bist. Sondern es geht letztlich darum, in was habe ich meine Identität. Habe ich meine Identität darin, dass ich viel habe, oder habe ich meine Identität darin, dass ich dankbar bin in dem, was Gott mir gegeben hat? Das ist das Bedürfnis, ich möchte etwas haben, der Augenlust. Wo der Teufel zu Jesus gekommen ist, in der Versuchung, in der Wüste, das sagt er ihm, schau, ich zeige dir die ganze Welt und ihre Herrlichkeit. All das will ich dir geben, wenn du nur von mir niederfallst und mich anbetest. Wohl gesagt, Jesus hat gewusst, Gott wird ihm die Welt geben. Und der Teufel bietet genau das Gleiche an, was Gott ihm schon versprochen hat, aber sofort. Und an diesem Punkt ist die Frage, ja, was bietet mir Gott an? Gott bietet mir alles an. Er bietet mir ewige Herrlichkeit an. Er bietet mir an, Teil von einer neuen Weltregierung zu sein, die er auf Erde eines Tages wird haben. Aber nicht geht sofort. Wer bin ich? Habe ich meine Identität in dem, was ich bin? Das kann einerseits sein, dass man sagt, hey, ich habe sehr viel und darum bin ich jemand. Aber genauso kann die Versuche auf die andere Seite sein. Also mein Leben ist so schlecht gelaufen. Ich kann überhaupt nichts, ich bin niemand. Und in beiden Fällen hat man seine Identität in dem, was man hat. In dem, was man ist und nicht in Gott. Und ob man etwas hat oder ob man nichts hat, ob man viel hat oder wenig hat, man kann seine Identität genauso in dem haben, was man hat. Einfach mit unterschiedlichen Konsequenzen für sein eigenes Selbstbewusstsein. Aber in beiden Fällen, wo ist meine Identität zuerst? Ist sie in Gott oder ist sie nicht in Gott? Und dann kann ich viel haben oder dann kann ich wenig haben, aber Gott hilft mir. Und du darfst wissen, Gott gibt dir schon genug jetzt fürs Leben, aber auch was er dir nicht gibt, in ein paar Jahren in der Herrlichkeit hast du alles. Auch das, was du jetzt vermisst. Und was du dir davon versprichst, das bleibt bestehen. Und das Dritte ist die Versuchung, stolzes Leben. Ich möchte jemand sein. Also das ist der Drang nach Ruhm, nach Bekanntheit, nach Anerkennung. Auch all das wiederum nicht prinzipiell schlechte Sachen. Weil es ist ja so, die berühmteste Person von der Weltgeschichte, und das ist absolut unbestritten, das ist Jesus. Aber Jesus ist nicht angestanden und hat gesagt, ich will das für mich haben. Jetzt hat er nicht gesagt, das ist mein letztes Ziel, sondern sein Ziel war, ich möchte Gott dienen. Und darum hat es letztlich Bestand gehabt. Wenn du etwas, das Bestand hat, das merkt man auch das muss für einem selber, wenn man es für einen selber will, dann funktioniert es nicht. Einer der grössten Feldherren der Weltgeschichte war der Napoleon. Er hat die meisten Schlachten gewonnen, die es je gegeben hat. Aber er hatte einen Fehler. Und an dem ist er gescheitert. Er hat alles für sich selber wollen. Er hat alles für sich selber wollen. Ich kann noch ein anderes Beispiel sagen von jemandem, der nicht alles für sich selber gewollt hat. Ganz irdisch, nicht ein Gläubiger. Der amerikanische General George Washington, als er die Briten besiegt hat, hat man ihm gesagt, willst du unser König sein? Du kannst unser König sein. Und er hat gesagt, ich will sicher nicht euer König sein, geht es noch? Ich brete jetzt gerade so. Ich mache zwei Amtszeiten und dann ist fertig. Aber ich will das nicht für mich. Und die haben zu etwa gleicher Zeit gelebt, das, was der Washington gemacht hat, das gibt es heute noch. Auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz so gut im Zustand ist wie damals. Und das, was der Napoleon, sein Zeug, ist schon in seiner Lebenszeit, ist das vergangen, wie das für sich selber hat wollen. Und das ist etwas, wo Gott sagt, wenn du dich etwas investieren willst, das ewig ist, das am Schluss Bestand hat, oder wo zumindest ein gewisses Zeitchen Bestand hat, je mehr das es für dich selber willst, je mehr das nach dir selber gierst, desto mehr wird das vergehen. Und ich weiss, ich habe das Beispiel schon mal vor kurzem gebracht, das aktuelle Mal. Aber kannst du mir 10 Olympiasieger aus dem Jahr 1950 sagen, die eine Goldmedaille gewonnen haben? Ich auch nicht. Kannst du mir sagen, wer der beste Schauspieler war und den Oscar gewonnen hat im Jahr 1952? Google fragen, ja, muss schon Google fragen. Ich müsste also auch Google fragen. Es hat nicht Bestand. All das, was man auf Erde hat, was man versucht, das wird am Schluss vergehen, auch wenn es mal eine Zeit lang da ist. Und Johannes weiss es und sagt jetzt aber, schau, das ist nicht vom Vater, sondern von dieser Welt. Genauso wie Augustin sagt, schau, Rom ist gefallen. Genauso wie das Imperium wird fallen. Weil letztlich am Schluss Gottes Reich nur mehr bestehen kann. Und darum sagte der Christ damals, ja, ihr müsst nicht schockiert sein, dass so Sachen passieren, das ist normal. Und Johannes sagt aber am Schluss, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen von Gott tut, der bleibt in Ewigkeit. Er sagt, investier dich am Schluss in Gottes Reich. Lass dich von Gott ergreifen in deinem Leben und es wird dein Leben so verändern, dass du am Schluss, was du machst, das hat für Ewigkeit Bestand. Jedes Gebet, das du zum Aufbau von der Gemeinde von Jesus sprichst, das bleibt am Schluss. Und es wird erhört. Jeder Franken, den du ins Reich Gottes investierst, der bleibt am Schluss bestehen. Jede Bank, früher oder später, wird pleite gehen. Jedes Reich und jedes Land jedes Volk wird irgendwann untergehen. Das ist der natürliche Lauf der Welt. Viele Sachen, die es zur Zeit von Abraham gegeben hat, die sind jetzt nur noch Sand. Und viele Sachen, die es zur Zeit von Jesus gegeben hat und die einflussreicher sind als Jesus in seiner Zeit, von denen steht gar nichts mehr. Alle Sportstadien von damals liegen in Trümmern. Und von diesen Sportlern, die damals sie sind der Messi von ihrer Zeit, von denen weiß man nicht mehr. Aber man weiß noch viel von denen, die sich ins Reich von Gott investiert haben. Und zwar in den Geschichtsbüchern. Wer von euch weiß, wer der coolste Partyhengst im Jahr 46 nach Christus war. Wer, oder die berühmteste Celebrity im Jahr 60 nach Christus? Niemand mehr. Habt ihr schon mal etwas von Paulus gehört? Er war weder der grösste Partyhengst, noch eine berühmteste Celebrity. Er ist jemand, der bewusst auf die Hochzeit verzichtet hat, um sich für das Reich Gottes zu investieren. Und was er gemacht hat, das steht noch heute, weil das durch Jesus gemacht hat, und sonst würde man nicht da sitzen. Weil es für Ewigkeit Bestand hat und alles andere gefallen ist. Und das ist, was Johannes sagt. Jesus, er ist Gott von Ewigkeit. Durch ihn hat alles Menschliche, was eigentlich vergänglich ist, Anteil bekommen am Unvergänglichen. Wir haben eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen, weil er Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und so eine persönliche Beziehung mit ihm ermöglicht hat. Und er ist von den Toten auferstanden, sodass wir, die vergänglich sind, Anteil bekommen an der Unvergänglichkeit. Und sodass alles, was wir letztlich in Jesus investieren, selber wieder unvergänglich wird und für immer wird Bestand haben. Und dass das so ist, sieht man an dem, dass, wenn man aufs Ewige fokussiert ist, das bleibt sogar im Irdischen am Schluss bestehen, viel länger als die, die nur für sich selber schauen und für ihren eigenen Spass da sind. Oder für die eigene Anerkennung im Kollegenkreis. Was man für Jesus investiert, das bleibt am Schluss für ewig bestehen. Und Fleischeslust, die vergeht, sagt der Johannes. Aber bei Gott ist eine ewige Freude, die bestehen bleibt. Und wenn du ein gutes Essen gern hast, du wirst mit Jesus an einem Tisch essen und er wird den besten Wein servieren. Wenn du etwas wirklich willst haben, Gott, der der grösste Schatz ist, bietet uns sich selber an und er Herrlichkeit in einer goldigen Stadt, die für immer ist. Und wenn du jemand sein willst, dann sagt Jesus, leid mit mir jetzt am Kreuz und du bist nicht immer anerkannt in der Gesellschaft. Aber ich werde dich zu einem König und einem Priester im Reich machen, wo nie wird vergehen. Der Johannes sagt, durch Jesus wird es vergänglicher unvergänglich. Und durch das ist das, was wir ins Unvergängliche investieren, nachher auch unvergänglich. Und es bleibt für immer bestehen. Amen. Ich möchte, Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken dafür, dass du so ein gross und herrlicher Gott bist und dass du uns vor Augen stellst, Herr, dass, wenn wir wirklich etwas machen wollen, das bestehen bleibt, dann können wir uns in dir investieren. Wir sind nicht einfach ein Sandkorn im Universum, das ohne Bedeutung ist, sondern durch dich können wir unendliche Bedeutung geben. Und unser Leben kommt eine Bedeutung für alle Ewigkeit über. Und Herr, du siehst, dass wir zuerst einmal das versucht sind, vor Augen zu haben und in dem Freude zu haben, was wir vor Augen haben. Und trotzdem können wir selber mit diesen Augen sehen, dass wenn wir uns in andere investieren und wenn wir uns in dein Reich investieren und nicht für uns selber, schon auf Erde hat das länger Bestand und das, was wir für dich machen, das wird für immer Bestand haben. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns einerseits davor behütest, dass wir alles Irdische einfach auf Erde verneinen. Das ist nicht wichtig, sondern wir sehen, es gibt in vielen Fällen einen guten Gebrauch von diesen Sachen, die du geschaffen hast. Und in all dem muss ich sagen, danke dafür, dass du aber uns auch gezeigt hast, wenn wir uns das auf eine gute Art und Weise aneignen und machen, was du uns gegeben hast und dafür dankbar sind, dass wir dann können uns aus dem heraus in dich investieren und nachher können wissen, das bleibt für immer.